Herzlich willkommen nach langer Zeit hier bei Octagon, dem MMA-Podcast, Episode 18, wie immer mit dem Vincent von MMA auf Deutsch.
Hallo.
Und dem Remo.
Mahlzeit.
Und es gibt gleich zu Beginn eine Ankündigung, und zwar wird der Podcast, viele hören ihn auf YouTube, viele auch auf iTunes, das betrifft jetzt nur die YouTube-Hörer, der Podcast wird jetzt auf einem anderen Kanal hochgeladen. Sprich, nicht mehr bei mir, Kampfgeist MMA, sondern bei Vincent MMA auf Deutsch. Ich werde den Link, wenn ich dieses Infovideo mache, auch ganz oben platzieren. Aber gut, wer sich die Episode gerade auf YouTube anhört, der wird dann schon von meinem Link, egal. Gut.
Aber ja, die Episode kommt ja jetzt auch bei mir hoch, ne?
Also ja, genau.
Das werden die schon gemerkt haben.
Genau, das ist mir gerade eingefallen. Und warum das Ganze? Ich denke einfach, dass bei Vincent der Podcast viel besser aufgehoben ist, da er ja auch seinen eigenen Podcast namens MMA auf Deutsch produziert. Und ich denke, dass der Podcast Octagon dort auch besser aufgehoben ist, da ich meinen YouTube-Kanal, also Kampfgeist MMA, etwas umstrukturieren möchte. Die Inhalte werden etwas anders sein als vorher, auch ein bisschen mehr Richtung Mainstream, da bin ich voll und ganz ehrlich, und da passt dann ein Podcast, wo es um wirkliche MMA-Kenntnis geht, nicht mehr so gut rein. Und gut, aber sonst ändert sich eigentlich nichts, alles beim Alten, iTunes bleibt und so weiter, der Podcast wird nur auf einem anderen YouTube-Channel hochgeladen. Und ja, wir haben jetzt den 7. August. Und es ist viel passiert, es ist so viel passiert. Wir hatten zwischenzeitlich, beziehungsweise Remo und Vincent hatten eine Episode hochgeladen, die wurde dann aber aufgenommen, die wurde dann aber nicht hochgeladen. Jetzt nehmen wir zu dritt wieder eine Episode auf. Und ja, es ist so viel passiert. DC ist Double Champ und so weiter. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem neuesten Ereignis an. Demetrius Johnson wurde entthront, TJ Dillashaw ist immer noch Champion. Und jetzt kommt ein kurzer Fun Fact: Als Demetrius Johnson Champion war, gab es keine Frauen in der UFC. War Anderson Silva Champion, war John Jones Champion. Und sehr, 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 sehr krass, wenn man sich mal überlegt, wie lange DJ bzw. Mighty Mouse schon Champion ist. Ja, UFC 227, lass uns ein bisschen drüber reden, über die Main Card und ja, Vincent, sag an.
Ja, also ich muss mich vielleicht noch einmal kurz entschuldigen für meine letzte Episode von MMA auf Deutsch. Da war ich ein bisschen müde und frustriert. Ich hatte kurz davor 1,5 Stunden aufgenommen von MMA auf Deutsch und die dann verloren. Wegen der Dummheit. Ich hatte das falsche Mikro ausgewählt und am Ende hatte ich überhaupt keinen Ton. Und letzte Woche haben ich und Remo uns 2 Stunden hingesetzt und über alles gesprochen. UFC 226, MMA, UFC Hamburg und Calgary. Und die Episode ist auch verloren. Da war ich halt entsprechend frustriert in der letzten Episode. Dafür muss ich mich einmal entschuldigen. Demetrius Johnson ist seit Ewigkeiten Champion gewesen. Ist er nicht auch der einzige Flyweight Champion jemals gewesen, also der erste und einzige, und jetzt Henry Cejudo. Und letzte Woche haben wir zwei, Remo und ich, noch gesagt, wir sehen da nicht wirklich eine große Chance für Cejudo. Das geht wahrscheinlich so ähnlich aus wie der erste Kampf. Der wird sich wahrscheinlich ein bisschen verbessert haben und der wird sich ein bisschen besser anstellen, aber der wurde in der ersten Runde ausgenockt, im ersten Kampf, und das war schon echt beeindruckend. Und es war ein super Kampf, ne? Diese 5 Runden. Und knapp, super knapp. Das hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können, meiner Meinung nach.
War spannend, naja. Also, und wie er schon sagt, naja, genau. Seit Samstag heißt überhaupt zum ersten Mal in der UFC-Geschichte der Flyweight-Champion nicht Demetrius Johnson. Ne? Zum ersten Mal überhaupt, genau, wie du schon gesagt hast, Johnson war der erste und einzige bisher. Jetzt ist es Cejudo. Gut, ja, war spannend, wie du schon sagst, war knapp. Hätte auch ein Unentschieden oder auch ein Sieg für Johnson sein können. Was mich jetzt halt mal interessieren würde, ist, inwiefern die Verletzung von Johnson, die jetzt sich im Nachhinein da aufgetan hat, ihn beeinflusst
gebrochene
hat im
Fuß.
Kampf. Ja, ich weiß nicht, ob der gebrochen ist. Auf jeden Fall war er brutal
Aber er
angeschwollen und
sieht sehr gebrochen aus, ne?
nicht nur das. Ich glaube auch, der hat auch irgendwas mit einem Außenband oder so oder mit dem
Ja,
Knie. Irgendwas war doch da auch.
genau.
Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihn das da eventuell beeinflusst haben könnte. Aber letztendlich trotzdem verdienter Sieg von Cejudo. Knapp, aber verdient. Kann man
Aber
nicht anders
diese
sagen.
Verletzungen hat er sich ja im Kampf zugezogen. Und da muss man
Ja,
sagen, das
genau.
sind einfach Wunden der Schlacht. Und die gehören nun mal dazu. Ich finde es
Ja.
interessant, also der interessanteste Moment in dem Kampf war für mich direkt die erste Runde, als Henry Cejudos Fuß auf einmal, als sein Bein auf einmal wie
Das war
taub.
komisch, oder? Ja.
Also es sah so aus, als hätte er komplett das Gefühl über sein linkes Bein verloren und ist dann da mehrfach ganz, ganz, ganz peinlich aufgetreten und umgeknickt. Das hat Johnson auch gesehen und Cejudo hat es dann doch irgendwie noch geschafft, durch den Stance-Switch zum Southpaw die brutalsten Legkicks denen auszuweichen und irgendwie die Kontrolle über sein Bein zurückzukriegen. Und im Nachhinein hat er dann gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert ist, aber ich denke, dass es von einem Low-Calf-Kick von Demetrius Johnson kam. Und ich frage mich, ob das die Richter auch so gesehen haben. Und wenn sie es nicht so gesehen haben, denn Joe Rogan hat während des Kampfes die Theorie aufgestellt, dass es vielleicht irgendwas mit dem Weight Cut zu tun hat und Henry Cejudos Körper von sich aus gesagt hat, ich mache nicht mehr zu 100% mit. Wenn die Richter das so aufgenommen haben, ich glaube nämlich, dass sie auch die Kommentatoren hören, dann kriegt Demetrius Johnson natürlich nicht die Punkte dafür, sag ich jetzt mal. Und das hat die Entscheidung vielleicht so beeinflusst, dass da das Ding auch an Cejudo ging nachher.
Also ich habe sowas mal gesehen bei Bellator, bei Michael Chandler, da sah das ganz genauso aus. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, bei welchem Kampf das war. Auf jeden Fall Michael Chandler, und da sah es exakt genauso aus wie bei Henry Cejudo. Mit diesem, ja, dass offensichtlich da der Fuß total taub war für ein paar Sekunden. Und da sah das bei, wie gesagt, guckt euch das mal an, Michael Chandler. Leider, wie gesagt, weiß ich jetzt den Gegner nicht mehr. Aber da sah
Das
es
war
exakt
sicherlich
genauso aus,
nicht
und
Alvarez,
ich.
ne?
Alvarez? Nee.
Nee,
Nee,
ne?
nee, Alvarez nicht. Nee, nee. Das ist gar nicht so lange her, glaube ich. Es muss einer seiner letzten Kämpfe gewesen sein, Michael Chandler.
Gab es da
Und ich
denn
weiß.
auch, sorry, gab es da denn auch Legkicks vorher von seinem
Da kann ich mich,
Gegner?
das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube nicht, aber ich würde es nicht beschwören jetzt. Es war auf jeden Fall auch ziemlich am Anfang vom Kampf. Und da, ich frage mich natürlich jetzt, inwiefern da die Ursache vielleicht die gleiche gewesen sein könnte bei Michael Chandler und jetzt auch bei Henry Cejudo, weil die, es sah ja exakt genauso aus, und zwar auch in beiden Fällen, bin ich mir ziemlich sicher, am Anfang des Kampfes.
Ja, also
Also
ich dachte, der Kampf sei vorbei, als ich das gesehen habe. Dass
ja.
da war ja nichts mehr in den Beinen
Ja, ja.
an
Wie
Gefühl übrig.
Gummi. Wie
Ja.
Gummi, ja. Ja.
Also dass das Bein zurückkam, hat mich echt gewundert.
Ja.
Also,
Ja,
das war wirklich krass. Das war wohl auch so der kritischste Moment im Kampf, ne?
dass Cejudo überhaupt 5 Runden lang mit dem Tempo durchgehalten hat. Ich glaube, es war sein erster 5-Runder, oder? Kann das sein? Das erste Mal, dass er 5 Runden gehen musste.
Dass er 5 Runden gehen musste, aber das
Ja.
Potenzial war schon mal da. Und er hat dann nur in der ersten Runde aufgehört.
Ja, klar. Aber er ist noch nie vorher 5 Runden gegangen, ne?
Ja,
Glaube ich.
aber er ist ja natürlich Athlet seit Ewigkeiten. Der
Ja, schon. Ja, sicher,
hat
ne?
wahrscheinlich einen überdurchschnittlich vollen Ausdauertank. So.
Also für mich kann es jetzt natürlich nur eine Konsequenz geben aus dem Kampf, und zwar einen weiteren Kampf. Ich meine,
Ja.
jetzt steht's 1-1 sozusagen. Demetrius Johnson hat den ersten Kampf ja sehr deutlich gewonnen. Cejudo jetzt den zweiten. Ich möchte nicht sagen umstritten, aber relativ knapp halt. Und ich finde schon, dass man da jetzt einen dritten ansetzen sollte, ne?
Ja, ey, das sehe ich genauso. Also wenn es jemand verdient hat, dann Demetrius Johnson. Also es gibt kein Immediate Rematch, man besser rechtfertigen kann als das von Johnson. Wobei Demetrius Johnson selber, und ich fand das irgendwie ehrwürdig, dass er gesagt hat, ja, ich stelle mich da jetzt nicht nach ganz vorne und brüll laut, ich will mein Rematch haben, sondern ich habe mir wahrscheinlich den Fuß gebrochen und mein ACL, irgendwie sowas. Also die Theorie hat er, glaube ich, aufgestellt, dass er sich da am Knie mit dem ACL verletzt hat. Er meint, ich will erstmal gesund werden und dann rufe ich nach meinem Rematch oder was auch immer dann kommen soll. Vielleicht ist Henry Cejudo dann ja schon nicht mal mehr Champion. Und das fand ich ehrwürdig, dass er diese Geduld hat und nicht einfach direkt brüllt, ich bin dran,
Ja,
gib mir mein Rematch.
nicht nur das überhaupt, die ganze Art und Weise, wie er mit der Niederlage umgegangen ist, das ist schon wirklich aller Ehren wert. Angefangen direkt nach der Urteilsverkündung im Oktagon, als er sofort Beifall geklatscht hat für Cejudo, überhaupt nicht irgendwie verbittert oder sonst was und kein Wort davon, dass die Entscheidung auch zu seinen Gunsten hätte ausgehen können, nichts dergleichen. Also da muss man wirklich sagen, Demetrius Johnson ist wirklich, wie man so sagt, ein absoluter Classic, ne? Also
Ja.
kann man nicht anders sagen, absoluter Sportsmann.
Ja. Ja. Das ist das Ding. Wie meinst du denn, wird ein potenzielles Rematch aussehen?
Also
Was
ich kann mir eigentlich,
würde Johnson verändern? Was würde Henry Cejudo verändern?
also ich denke, dass Cejudo von Anfang an mehr versuchen würde, Johnson zu Boden zu bringen. Ich hatte den Eindruck, das war bei dem Kampf am Samstag nicht von Anfang an der Fall, sondern hat sich erst ergeben im Verlauf des Kampfes, dass Cejudo dann, ja, wie gesagt, im Kampfverlauf immer mehr versucht hat, die Takedowns zu landen. Am Anfang hatte ich nicht so den Eindruck, dass er so extrem darauf angelegt hat, aber dann hat er gesehen, okay, es funktioniert. Wenn du ihn da halt am Boden hast und kontrollierst die Position, dann kriegst du halt die Runde, ne, auf den Punktezetteln und da kannst du eben, wenn du 3 Minuten da Demetrius Johnson in der Rückenlage hast und ihn halbwegs kontrollieren kannst, dann hast du schon die Runde, ne, im Normalfall.
Ja.
Und das hat er ja gut umgesetzt dann im Laufe des Kampfes. Ich denke halt, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, inwieweit, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Verletzung Demetrius Johnson beeinflusst hat im Kampfverlauf. Da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Und allein deswegen denke ich schon, dass ein fitter und gesunder Demetrius Johnson Cejudo im dritten Kampf auf jeden Fall schlagen würde. Also Johnson ist halt so clever und so erfahren. Ich denke, dass die Runden gibt er nicht nochmal so aus der Hand.
Ja, also, dass es da in der ersten Runde nicht zum Takedown kam, lag wahrscheinlich auch an seinem Fuß, ne? Wer weiß, wie taub der war, bevor er ausgefallen ist. Das war ja relativ am Ende der Runde. Ja, war das am Ende der Runde? Naja, während der Runde. Ich glaube, er hat die Runde zumindest gebraucht, um wieder das Gefühl im Bein zu kriegen. Da hat er sich so ein Takedown wahrscheinlich nicht zugetraut. Ja, also ich vermute auch, der Takedown ist auf jeden Fall das, was ihm hier den Sieg gebracht hat, dass er Demetrius Johnson mehrfach zu Boden ringen konnte und dann quasi auf ihm gelegen hat. Besonders viel angerichtet hat er da ja nicht, ne? Also es gab
Nee.
wirklich recht schwaches Ground and Pound und davon auch nicht besonders viel. Aber Demetrius Johnson hat auch nichts gemacht im Gegenzug, der lag eben auf seinem Rücken. Und man erkennt schon, dass es da nicht so ganz leicht für Johnson war, wieder zurückzukommen auf seine Füße, ne?
Obwohl teilweise die Scrambles von Johnson, die waren ja schon grandios, oder? Das war ja unglaublich teilweise, wie er sich da ra rausgewunden hat. Nicht zu
Ja, da würde
fassen.
ich auch gerne ein Highlight-Video von haben. Generell
Ja.
von den Scrambles von Demetrius Johnson. Aber die Bantamweights machen das auch gut. Da gibt es ein paar Beispiele, auch von TJ Dillashaw zum Beispiel, wie die einfach durch die Luft wirbeln. Also das sieht dann aus wie der Badge Coher-Ronda Rousey-Kampf. Ich glaube, der war das, ne? Oder war das
Der ging
Catsingano?
doch, der ging doch gar nicht zu Boden, oder?
Ja,
Da,
diese
was stimmt,
13
was, was?
Sekunden meine ich,
Na, das war
wo sie sich
am
dann da,
Catching Gano,
wo
ja.
sie da rumpurzeln. Es sieht total, also es ist genial.
Ja, der Moment, wo Katsingano gedacht hat, das wäre eine gute Idee, einfach total unkoordiniert in den Judo-Blackball reinzurennen. Ja.
Ja, und dann
Ist
wird er
halt da.
rumgeworfen und gerollt und
Ja,
geschmissen
und
und
da ist er halt abgestraft worden dafür, ne?
ja, das waren auch die besten Momente des Kampfes, fand ich.
Das waren die einzigen Momente des Kampfes, die gingen ja nur 14 Sekunden.
Ja, also, ne, da gab's schon. Ach so, nee, ich meine natürlich in dem Johnson-Kampf.
Ach so. Ach so, ich dachte, du
Die,
meinst
die.
jetzt, du bist jetzt noch bei Katsingano.
Nee, ja, da hast du natürlich recht. Das war der einzige Moment so ziemlich. Ja, also es ist die Frage, wie Demetrius Johnson einen Takedown verteidigen kann gegen Henry Cejudo. So extrem gefährlich ist Demetrius Johnson nicht. Ich glaube, das wird schwierig wieder in der ersten Runde irgendwie. So, er kann dich zwar theoretisch ausnocken, aber so One
Das
Punch
über.
Knockout Power hat er eigentlich nicht. Und Henry Cejudo ist da, glaube ich, auch zu stabil für. Und so eine Submission kriegt er auch nicht direkt raus, es sei denn, er versucht den Takedown zu holen. Da wird Henry Cejudo sich, glaube ich, auch ganz gut verteidigen können. Und dann, wenn es länger dauert, wird Cejudo wohl früher oder später auch seinen eigenen Takedown landen können. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der dritte Kampf wieder eine knappe Sache wird. Aber du hast natürlich recht, Demetrius Johnson hat sich wahrscheinlich den Fuß gebrochen irgendwann während dieses Kampfes und ich weiß nicht genau, wann das war. Und eine andere Verletzung zugezogen. Die beeinflussen ihn natürlich extrem. Also wenn es
Ich
ein
sehe,
gebrochener Fuß wäre, zum Beispiel.
unabhängig davon, ich kann mir zum jetzigen Moment auch noch nicht vorstellen, dass Cejudo den Titel lange, lange halten wird. Also ich sehe ihn noch nicht so als den dominanten Champion. Für mich ist er eher so eine One-and-Done-Geschichte. Also
Ja.
ich meine, er hat auch gegen Benavides verloren nach Punkten, glaube ich, ne, zuletzt. Und ja, also Cejudo kann man nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr um die gleiche Zeit immer noch Champion ist.
Ja, also vielleicht, wenn er außerhalb seiner Gewichtsklasse kämpft, und da kommen wir jetzt auch dann zum nächsten Kampf. Henry Cejudo möchte gerne hoch zu 1,35, weil er zu dick ist für die Flyweights eigentlich. Und gegen den Champion, also es war entweder Cody oder TJ, als er das vorgeschlagen hat, und dann kam der Kampf und das war ja eine recht klare Sache dann, ne? TJ Dillashaw gegen Cody Garbrandt. Wir beide hatten die Vermutung aufgestellt, dass es wohl wieder so ähnlich ausgehen wird, aber ich bin schwer beeindruckt von TJ Dillashaw und ich bin ja sowieso immer schon ein Riesenfan von ihm gewesen, aber das war nochmal was ganz anderes, fand ich.
Das war auf jeden Fall eine Ansage, ne? Also wir hatten ja auch schon im Vorfeld gesagt, beziehungsweise ich hatte ja die Vermutung geäußert, dass Garbrandt ja sehr anfällig ist für solche Aktionen, wo er total übermotiviert in den Mann geht, allein schon aus seinen Emotionen heraus. Ich finde halt, Garbrandt lässt sich noch viel zu schnell triggern, wie man so schön sagt. Ja. Also der lässt sich viel zu schnell provozieren. Und wieder so eine Geschichte, so ein wilder Brawl hat ja schon wieder dazu geführt, dass er ausgenockt worden ist. Wie schon beim ersten Mal auch. Also
Ja.
ich glaube, er sollte sich einfach mal ein bisschen besser unter Kontrolle haben, emotional. Dann würden vielleicht solche Sachen, zumindest werden sie unwahrscheinlicher etwas. Also ich habe immer den Eindruck gehabt, auch schon beim ersten Kampf schon, dass dieser ganze Beef zwischen ihm und Dillashaw eher unangenehm war und das Ganze immer eher von Team Alpha Male ausging, vor allem eben von Cody Garbrandt selbst.
Ja,
Und
und wenn man da.
dass er sich da so extrem reingesteigert hat und Dillashaw das viel entspannter und gelassener gesehen hat, alles, hatte ich den Eindruck.
Und wenn man dann Beweis für braucht, dann muss man nur kurz vor dem Kampf auf den Touch Gloves Moment schauen, ne? Also schon wieder
Ja,
hat Cody
wie,
Garbrandt
ja. Ja, das und das, aber das zeigt doch wieder dieses Typische, dass Dillashaw in seinem Kopf ist. Er lässt sich viel zu sehr davon beeinflussen. Das ist so ähnlich wie mit McGregor auch. der ja auch mal, aber der versucht es halt bewusst natürlich, die Leute mental zu kriegen,
Wobei ich glaube, Mikro.
die zu triggern, ne? Aber Dillashaw versucht es ja ganz bewusst, habe ich den Eindruck. Das war einfach nur Garbrin, der sich da so extrem selbst reingesteigert hat in diese ganze Geschichte.
Aber TJ hat auch dieses Mal so ein bisschen Mental Warfare geführt. Und zwar hat er gesagt, die UFC möchte, dass ich Cody Garbrandt ausnocke. Der ist nicht dieses Wunderkind, was sie sich erhofft hatten. Ich habe ihn ja jetzt schon mal ausgenockt. Und jetzt wollen die, dass ich den K.O. hau, wo du dann vielleicht bei Garbrandt denkst, so, wie, warte mal, hast du mit Dana gesprochen oder so? Warum sagst du das so, als sei das ein Fakt? Aber. Also Cody Garbrandt wurde wieder emotional. Ich habe auch gestern in dem Joe Rogan in der MMA-Show, da waren zwei wohl, die mit ihm trainiert haben und die haben gesagt, das war absolut nicht der Schlachtplan von Cody Garbrandt. Der hat sich da wieder einlullen lassen.
Ja,
Und
wieder
dann siehst du,
mal,
dass die Technik flöten geht. Die linke Hand ist nach wie vor unten, wenn er seine rechte schmeißt. Und die rechte ist die wirklich gefährliche. Und das weiß TJ Dillashaw auch. Es gab diesen Moment, den einen Moment, als sie sich beide so ein bisschen getroffen haben in diesem Kampf jetzt. Und TJ Dillashaw ne, wackelt so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber da wurde er mit der linken getroffen. Und vorher hat er immer gesagt, na, die Linke, da muss ich nicht so vorsichtig sein. Die wirkliche Power, die hat Garbrandt in seiner Rechten. Und als er dann die Rechte werfen wollte, dreimal in Folge, als er TJ so ein bisschen zu Boden gerissen hatte, da war es dann schön aufregend und dann dachte er sich, so, jetzt möchte ich aber. Linke Hand unten und dann versucht er da sich so Kraft zu sammeln und lädt die Hand auf und in der Zeit hat TJ Dillashaw dreimal die rechte Hand werfen können, ohne seine Position zu wechseln. Der stand genau vor ihm und hat dreimal die rechte geworfen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Weil der wusste und weil er gesehen hat, Garbrandt hat die linke unten und der lädt so lange auf, dass ich mit meiner rechten Hand einfach schneller bin. Und dann hat er ihn hingesetzt, ne?
ja, das ist natürlich auch, da haben Dillashaw und Dwayne Ludwig haben ihn da natürlich auch wirklich gut ausgeguckt, ne, Cody Garbrandt, und haben eben genau die Schwächen, das hat Dillashaw ja auch gesagt im Interview danach, er hat ja gesagt, dass sie genau das ja wollten, dass Cody, also sie wollten ihn ja locken, dass er seine Rechte wirft, weil sie genau wussten, dass dann die linke Seite offen ist zum Konter. Und genau das wollten sie und genau das hat ja auch funktioniert. Und also ich finde jetzt nach den zwei Kämpfen gegen Dillashaw muss man sich jetzt wirklich fragen, wie weit es überhaupt mit dem Kinn von Garbrandt bestellt ist. Ich meine, schau dir mal den ersten Kampf an. Da frisst er einen Headkick und setzt sich auf den Hintern. Und der
Und
Dillashaw
einen
sagt,
ganz schön losen Headkick, ne?
ja, genau. Und der Dillashaw sagt ja selbst, da war er selber ein bisschen überrascht, weil da eigentlich gar nicht so viel dahinter war, hinter dem Headkick. So, und dann fängt er einen Punch und geht K.O. Garbrandt. Und jetzt im zweiten Kampf auch wieder. Die erste richtige Keule, die er fressen muss, schickt ihn zu Boden. Also man muss langsam sich mal überlegen und wie weit es da mit dem Kinn bestellt ist bei Garbrandt. Also ich will jetzt nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, er hat ein suspektes Kinn oder ein Glaskinn sogar, aber das wirft schon Fragen auf jetzt. Ich meine, gegen Cruz konnte er natürlich glänzen, weil Cruz ist natürlich nicht der ausgemachte Powerpuncher, der Knockouter, ne? Da muss er diese Angst nicht haben. Aber Dillashaw, da steckt halt schon was dahinter, ne? Und ich habe halt den Eindruck, die können beide austeilen. Aber Dillashaw kann wesentlich mehr einstecken und Garbrandt eben relativ wenig. Und das ist halt der Unterschied.
Ja, wobei, also ich glaube, dieser Headkick wird auch so ein bisschen, da wird ein bisschen zu viel Gewicht drauf gelegt. Das sah für mich so aus, als sei Garbrandt
Bisschen
dann
off
nur,
balance auch.
ja genau, als
Ja,
hätte er
ja.
das Gleichgewicht verloren. Vielleicht auch wegen des Headkicks und nicht, weil er irgendwie ausgerutscht ist. Aber das war eher so ein Flash-Knockdown für mich, als dass er da, also er hat ja jetzt nicht einen Chicken Dance hingelegt und das auch nicht nach dem ersten Exchange hier in diesem Kampf. Und da kam dann später noch eine Rechte von TJ Dillashaw, die hat ihn dann aber auf wackelige Beine geschickt und das, obwohl sie mit dem Vorderarm hatte ihn getroffen dann
Ja,
in
genau,
der
da
zweiten Runde.
beim
Es gab ja
Unterarm, ja,
zwei
stimmt, ja.
Knockdowns in diesem Kampf. Das war ja wieder eine wilde erste Runde. Also ich habe die, glaube ich, jetzt viermal gesehen, weil ich das Pay-per-View nur für 24 Stunden hatte. Und
Aha.
aber das ist
Da
halt,
kann man echt.
das sieht man
Hey,
halt
ich
auch
habe das
echt
schon
wieder.
bezahlt, Carsten.
Den,
Ach
den,
so.
den, da sieht man aber auch echt wieder den Unterschied im Gameplan war und auch in der Besonnenheit, sage ich mal. Es gab diese Exchanges und zwar aus TJs Seite gab es sie, weil er sie zugelassen hat und aus Garbrands Sicht gab es die, weil er sich dazu hat hinreißen lassen. Das ist halt ein Unterschied, ne?
Ja.
Dillashaw hat die bewusst herbeigeführt, um eben die Konter zu setzen. Garbrandt hat sich da reinziehen lassen, mehr oder weniger. Also, ja, ich finde, Garbrandt muss sich jetzt hinterfragen, was sein Kinn erstens anbetrifft und zweitens, wie konsequent er seine Gameplans verfolgt. Dass er sich vielleicht mal etwas besser im Griff haben sollte, emotional.
Ja, was hältst du denn von dem Statement, von dem Versprechen, kann man ja fast sagen, was TJ Dillashaw vorher angekündigt hat, ich werde seine Karriere bei 135 ruinieren?
Naja, also, ja gut, ruinieren, weiß ich nicht, ein bisschen übertrieben vielleicht. Also Garbrandt zehrt halt auch echt noch viel von der Leistung gegen Cruz, die ja schon phänomenal war. Ne? Also, aber trotzdem muss er sich jetzt natürlich fragen, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, an Dillashaw, der ja Champion ist, kommt er offenbar nicht vorbei. Also wie geht es jetzt für ihn weiter im Bantamweight? Er hat bestimmt auch keinen Bock, die ewige Nummer 2 zu bleiben. Also muss er sich jetzt fragen, was er jetzt machen will. Will er jetzt im Bantamweight bleiben? Und dann ist er aber offenbar ewige Nummer 2, denn wie gesagt, an Dillashaw kommt er offenbar nicht vorbei, ist sein Kryptonit.
Und
Oder weg,
Dillashaw hat
oder.
natürlich auch jetzt technische Schwächen. Bloßgestellt, ne?
Ja,
Die
genau.
vorher noch keiner, ich meine, Cody Garbrandt war unbesiegt vor TJ Dillashaw.
Ja, Dillashaw hat halt quasi die Blaupause gezeichnet, wie man Garbrandt besiegt, ne? Und
Ja.
damit ist der Zauber Garbrandt jetzt mehr oder weniger erstmal vorbei. Und natürlich werden das alle anderen potenziellen Garbrandt-Gegner für die Zukunft auch gesehen haben und jetzt natürlich auch wissen, wie man ihn besiegen kann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Also Garbrandt steht jetzt so ein bisschen am Scheideweg. Man muss sich jetzt fragen, was er will. Ne?
Ja,
Und
ich
wie es
also
jetzt. Wie's
ich finde es bei Garbrandt schwer vorstellbar, dass er die Gewichtsklasse wechselt. Also ich kann mir eigentlich kein richtiges Zuhause außer 1,35 für ihn vorstellen, rein körperlich. Ich glaube, 1,25 ist ein bisschen knapp für, also das wird der ist, glaube ich, zu groß und zu massig dafür. Und 1,45 ist stacked. Das ist, also stell dir mal Cody
Ja,
Garbrandt
auch
gegen
das.
Jeremy Stephens vor oder so. Das wird.
Also nicht nur gegen Stevens, auch gegen Ortega oder Holloway,
Ja.
da ist doch für Garbrandt nichts zu holen. Also.
Nicht wirklich. Also es ist schwer vorstellbar. Ich meine, er hat natürlich. Der hat natürlich immer noch. Der ist immer noch wahnsinnig gefährlich und super schnell. Aber da ist jetzt auch die Frage, wie sehr man von TJ Dillashaws Performance zehren kann, wenn man ein Gegner von Garbrandt wird, ne? Also.
Naja, Fakt ist jetzt, mittelfristig wird Garbrandt jetzt keinen Title Shot mehr kriegen. Ich meine, der hat zweimal hintereinander durch K.O. gegen Dillashaw verloren oder TKO. Es gibt jetzt überhaupt keine Veranlassung, ihm jetzt demnächst wieder die Chance zu geben. Warum sollte man das machen? Da sind jetzt erstmal andere dran. Ja? Also.
Ja. So lustig, ne? Wie alle im Vorfeld gesagt haben. Also ich meine, wie viele man hören sagen hat, dass sie Garbrandt für den Favoriten halten dieses Mal. Und ich selber war mir auch nicht sicher. Ich dachte, der ist jetzt bestimmt.
Na.
Er hat ja auch gesagt, dass er quasi von der Couch aufgestanden ist, weil er diese Rückenverletzung hat. Und das habe ich auch angefangen, ihm zu glauben. Und ich glaube auch. Also warum sollte er lügen im Vorfeld dieses Kampfes? Das war, er hat es ja direkt nachdem er den ersten verloren hat, das hat er ja gut aufgenommen, fand ich. Der hat ihm seinen Respekt gezollt, TJ Dillashaw, und erst Monate später dann gesagt, ach so, im Übrigen hatte ich auch eine Verletzung und kam nicht direkt damit ans Tageslicht, sodass ihn die Leute beschuldigt hätten, von wegen, das ist ja nur eine Entschuldigung. Und ich dachte mir, naja, also, wenn das wahr ist, dass er wirklich beeinträchtigt war, in seinen Bewegungen vom Rücken her, und wer weiß, wie er sich jetzt, Der hat ja wahnsinnig, der war ja wahnsinnig geduldig gegen Dominic Cruz zum Beispiel. Und wenn er das im Rematch beibehalten kann und dieses Mal nicht quasi seine Kontrolle, seine Beherrschung verliert,
Naja,
dann
er
bin
war
ich nicht
schon,
sicher. Aber
wenn du dir den Kampf anschaust, wirst du sehen, er war auch schon gegen Cruz genauso offen. Nur, dass Cruz das nicht
ja.
ausnutzen kann, weil er einfach die Power nicht hat, die Dillashaw hat. Und daher war Cruz jetzt vom Punching her, von den Counterpunches her, keine Gefahr für Garbrandt. Also
Ja,
auch da war er schon genauso offen eigentlich. Aber ja, wie gesagt,
natürlich,
Cruz hat
nur.
eben nicht, eben nicht, hat eben einfach nicht die Mittel, ihn auszunocken, ne?
Ja, und es war ja auch nicht klar, wie Garbrandt von einer Niederlage zurückkommt. Also möglicherweise hätte er ja rauskommen können und die Linke immer oben halten können und sich nicht in so eine. Also das ist ja wie bei einem Videospiel, wo du so eine Power-Attacke auflädst, wie der seine Rechte auflädt. Erstmal schön die Beine weit auseinander, das kündigt das erstmal an. Und dann zieht er seinen ganzen Körper nach hinten, dreht die Hüften. Und also du siehst das ja von Weitem kommen, wenn er seine Rechte werfen will. Und da wusste ich natürlich nicht, ob er diese technischen, ja, Mangelhaftigkeiten, die er im ersten Kampf gezeigt hat, nicht ausgebessert hat. Und ja, offensichtlich hat er das nicht. Und TJ Dillashaw
Also,
ist einfach der helle Wahnsinn.
Garbrandt muss ich jetzt auch wirklich fragen, ob nicht tatsächlich vielleicht auch mal ein Wechsel des Trainingscamps angebracht wäre. Ich meine, das wird er wahrscheinlich nicht machen, weil er eben so super loyal ist gegenüber Uriah
Das
Faber
wäre
und
ja
so,
mal, das wäre die größte Ironie.
aber das ist genau das, was die Dillashaw immer vorgeworfen haben, dieser Wechsel des Gyms. Aber Dillashaw hat sich weiterentwickelt, er ist besser geworden und das ist auch, finde ich,
Ja.
manchmal gar nicht so schlecht, wenn du immer nur dieselben Eindrücke hast. Manchmal an einem bestimmten Punkt ist dann eben Schluss. Da bringt es manchmal mehr, neue Eindrücke zu holen bei anderen Leuten. Dann geh doch mal zu AKA, geh doch mal zu ATT, geh doch mal zu TriStar. Weltklasse-Trainer, die besten Gyms der Welt, sich dort Eindrücke zu holen und mit den Trainingspartnern zu trainieren auf allerhöchstem Level, das kann nur gut sein. Also, ich denke schon,
Ja.
dass Garbrandt das gut tun würde.
Klar, aber also die Ironie wäre ja, das wäre ja köstlich. Das
Ja.
wäre ja zum Totlachen. TJ Dillashaw wird dafür aufgezogen, dass er das Team wechselt und kaum knockt der Cody zweimal aus, da wechselt Cody dann das Team. Aber ich würde ganz gern noch mal eine Sache zu dieser gesamten TJ Dillashaw versus Team Alpha Male Situation sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, man erkennt das im Hennen-Burrell-Kampf, in dem ersten. TJ Dillashaw wird ja vorgeworfen, er sei nicht loyal und er hätte sich weggedreht von seinen Freunden und Teammates und so. Und das ist eine ganz hinterhältige, schlangenartige Aktion gewesen, weil Treue und sowas, ne? Aber TJ sagt immer, ja, aber es geht, meine Beziehung mit Dwayne Ludwig war viel enger als mit den anderen. Und ich finde, wenn man den Hannon-Burrell-Kampf sieht und kurz nachdem TJ Dillashaw ihn K.O. schlägt, da kommt Dwayne Ludwig in den Ring und beide umarmen sich und Dwayne Ludwig weint und beide umarmen sich. Weinen beide zusammen und Joe Rogan sagt es auch, schau, wie die beiden Coach und Kämpfer zusammen weinen und zusammen feiern. Und dann hebt der Dwayne Ludwig nochmal hoch und dann umarmen die sich nochmal und machen diese komische Verbeugung. Und Dwayne Ludwig wischt sich die Tränen aus den Augen. Und dann kommt Uriah Faber in den Ring und die geben sich mehr oder weniger, also eine freundschaftliche Umarmung, aber man sieht, dass da die intime Beziehung eindeutig zwischen Dwayne Ludwig und TJ Dillashaw ist und nicht zwischen Uriah Faber und also als Oberhaupt von Team Alpha Male und allen anderen Alpha Male Leuten, die dann da in den Ring gestiegen sind. Also
Aber da war er doch gar nicht mehr bei Team Alpha Male zu dem Zeitpunkt. War er da nicht
doch,
schon
doch.
bei Ludwig?
Nein, nein, nein. Also den ersten Hennenbar, das war ja auch ein Grund, dafür nochmal, glaube ich, dass sie so sauer wurden, dass er Champion geworden ist und dann das Team verlassen hat. Aber doch, ich bin mir recht sicher.
Ja.
Recht sicher.
Okay.
Vor allem ist Uriah Faber auf jeden Fall danach noch im Ring. Und da ist dann eben die Frage, wenn der Beef direkt angefangen hat, nachdem er verlassen hat, warum sollte Uriah Faber noch in den Ring mit ihm stehen? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dass er noch Mitglied von Team Alpha Male war, als er den Gürtel gewonnen hat. Dwayne Ludwig war ja auch dabei. Ne? Der hat
Ja,
dann
klar,
ja
aber
Team Alpha
ja,
Male
klar.
verlassen und TJ Dillashaw ist mitgekommen. Aber jetzt allein von den Beziehungen her hat er wohl einfach eine intimere Beziehung zu Dwayne Ludwig von Anfang an gehabt. Und dann ist sowas natürlich auch nochmal viel verständlicher, finde ich, dass er dann mit Dwayne geht und der mit ihm eine innigere Beziehung hat als alle anderen.
Ja, die haben schon eine ganz besondere Beziehung, die beiden zueinander, ne? Also das gibt halt so Paarungen von Trainer und Athlet und nicht nur im MMA, sondern generell. Da passt das einfach, ne? Das lässt sich dann auch gar nicht übertragen auf andere. Also klar, Dillashaw ist ein Weltklasse-Athlet, natürlich. Das heißt natürlich aber auch nicht zwangsläufig, dass er unter anderen Trainern genauso erfolgreich gewesen wäre. Und es das heißt auch nicht zwangsläufig, dass Dwayne Ludwig jeden zu erfolgreich gemacht hätte. Bei den beiden stimmt einfach die Chemie. Ja, da passt es einfach. Vielleicht bei GSP und Fyar Sahabi. Also, und da gibt es noch so ein paar andere Beispiele, wo wirklich ein bestimmter Trainer mit einem bestimmten Athleten, wo das so perfekt gepasst hat, wie die Faust aufs Auge, dass eine andere Konstellation eigentlich gar nicht mehr denkbar wäre. Ja, ja und gerade die beiden sind halt so ein Paradebeispiel dafür.
Also am 9.10.2015 hat GNP, was hast du gemacht?
Was hat
Remo?
GMP? Ja, nee, ich höre.
Hat GNP einen Artikel veröffentlicht, TJ Dillashaw verlässt Team Alpha Male. Das wird wohl eine
Ja.
Nachricht zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Und jetzt schaue ich einfach mal nach,
Das
wann
war
der Hannon Burrell
2014.
Kampf.
2014 war der.
War der Hannon Burrell Kampf?
Der erste, ja.
Okay, und am 9.10.2015 wurde wohl das als Nachricht veröffentlicht von GNP. Also dann ist es doch weit danach noch.
Ja, offenbar
Vielleicht
ist es
sogar
dann
nach dem
tatsächlich so,
zweiten
ja.
Kampf noch, ne? Warte mal.
Jungs,
Ja?
ja.
Ich muss gehen. Also macht ihr ruhig weiter, aber ich kann eh nicht mitreden. Ich höre im Endeffekt seit 38 Minuten nur zu. Ja, macht einfach weiter so. Ich mache mich stumm auf Skype und ja, lass einfach laufen dann. Ne?
Okay.
Ciao, ciao, viel Spaß euch noch.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Nach dem Rematch mit Hannon Burrell, dazwischen gab es ja noch den Kampf gegen Joe Soto, der sein Debüt gemacht hat damals, den er in der fünften Runde dann mit Headkick ausgenockt hat. Ne? Nach dem Rematch mit Hannon Burrell hat er Team Alpha Male verlassen.
Okay.
Und dann kam der Cruz-Kampf, das war der erste wohl im neuen Team, den er dann direkt verloren hat. Ja.
Ja, aber auch nicht ganz unumstritten, ne? Also
Ja, also das ist ja auch so ein Kampf for the ages, ne?
ich fand die Entscheidung okay. Aber wenn ich mich recht entsinne, hätte sich auch niemand beschweren können, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre oder gar ein Sieg für Dillashaw.
Also ich erinnere mich auch daran, dass ich die Entscheidung in Ordnung fand. Und ich bin sicherlich so ein bisschen biased für TJ Dillashaw, weil ich den einfach
Ja,
so gerne
ich mag den
verfolge.
auch gerne. Also mir gefällt einfach der Kampfstil. Und
Ja,
deswegen war ich jetzt
das
auch.
ist so der Hauptgrund. Ich finde einfach, der
Er
bewegt
hat
sich,
so
das
ein,
sieht so
ja,
elegant aus.
er hat so einen unorthodoxen Stil, das sieht man eben wirklich nicht oft,
Ja.
ne?
Ja, aber
Also.
es ist auch so schön mit anzusehen. Es ist einfach technisch brillant. Und dann hat er noch diese Effizienz, weil er ja auch noch wahnsinnig gefährlich ist. Wenn dir da ein
Und
Fehler
er hat
passiert, haben wir ja jetzt gerade gesehen am Wochenende. Du kannst
diesen
dir keinen Fehler
Killer,
erlauben.
diesen Killer-Instinkt.
Ja,
Der hat
kenne ich auch.
ein Finisher-Instinkt, das ist der Wahnsinn. Also, auch wenn du jetzt nochmal schaust, am letzten Samstag, die letzten zwei, drei Treffer vorm Abbruch, haben so präzise gesessen. Selbst der allerletzte, bevor der
Ja.
Ringrichter dazwischen ging, der hat wirklich, also auf den Punkt.
Und diesen Ehrgeiz, da einen richtigen Stempel auf seinen Sieg zu setzen und dann in der fünften Runde noch Risiken einzugehen, um jemanden auszunocken. Das, ne, so, dafür wird zum Beispiel Woodley mal kritisiert. Da verteidigt er 127 Takedowns von Damien Maya und man denkt, ey, Tyron Woodley, du bist so wahrscheinlich der gefährlichste Striker in der Welterweight Division und Damien Maya kann ihm mit seinem Takedown nichts anhaben. Dann geh doch da bitte jetzt rein und beende diese Show. Und TJ Dillashaw der macht das auch noch in der fünften Runde, in einem Kampf, den er sowieso schon dominiert hat. Die beiden Hennen Barrow-Kämpfe sind das beste Beispiel. Und das zu einer Zeit, wo Hennen Barrow ja wohl Pound for Pound Nummer 1 oder 2 war. Der hat ja 10 Jahre lang keinen Kampf verloren und 22 Siege in Folge gehabt. Und dann kommt TJ Dillashaw da rein, dominiert ihn für 4 Runden, für 5 Runden. Und setzt dann am Ende da noch einen Stempel drauf und sagt, ey, nö, damit gebe ich mich nicht zufrieden, sondern ich gehe jetzt noch das Risiko ein und will den ausnocken. Das ist der Wahnsinn. Da
Ja,
habe ich einen riesen Respekt vor.
das lässt sich natürlich jetzt aber mit Woodley auch schwer vergleichen, weil beide verlassen sich natürlich auf ihre besten Waffen. Und
Natürlich, ich habe nur.
bei Dillashaw sind die besten Waffen natürlich völlig andere als bei Woodley. Und warum sollte Woodley sich aus seiner Komfortzone bewegen, mit der er den kompletten Kampf gegen Maya dominiert und ein völlig unnötiges Risiko eingehen? Also ich verstehe einerseits die Kritik, die er sich danach hat gefallen lassen müssen, selbst von Dana White und so. Es war halt nicht sehr spektakulär, aber er hat getan, was er tun musste, um seinen Titel zu behalten.
Nee, ich find das auch okay. Ich will nur sagen, das war eher so Point Fighting halt von Tyron Woodley. Und das ist ja auch legitim. Der Challenger muss kommen, um dem Champion seinen Gürtel abzunehmen. Das finde ich, das ist so das Ding. Dein Job ist es eigentlich nur, den Kampf zu gewinnen als Champion und deinen Titel zu verteidigen. Ich finde das schon fair zu sagen, dass Tyron Woodley da ein Risiko hätte auf sich nehmen können und es nicht gemacht hat, was legitim ist. Aber TJ Dillashaw hat mehrfach gezeigt, dass er selbst einen Kampf, den er gewinnt, dass er da noch dann gewillt ist, bestimmte Risiken einzugehen, um den Kampf zu beenden vorzeitig. Und das finde ich toll. Also als MMA-Fan ist das doch einfach der Wahnsinn.
Ja, ich sehe, wie gesagt, Dillashaw auch gerne. Er hat halt einen sehr offensiven und auch unorthodoxen Kampfstil und eben einen wahnsinnigen Killerinstinkt. Und ich sehe ihn gerne kämpfen. Und ich war jetzt beide Male, war ich auch für Dillashaw. Auch wenn viele ihn nicht mögen, von wegen Snake in the Grass und ganz und all das. Aber
Womit er ja auch super umgeht, ne?
also man kann das nicht souveräner lösen, als es Dillashaw macht, wirklich.
Ja.
Garbrandt hat an offenbar gedacht, wenn er dieses, was ja eigentlich von McGregor kam, ursprünglich, diese Snake in the Grass Geschichte. Und Garbrandt dachte offenbar, wenn er das aufgreift, kann er damit Dillashaw treffen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also Dillashaw lässt das überhaupt nicht in irgendeiner negativen Form an sich ran. Der nimmt das und macht sich da ein Späßchen draus. Also das kann man nicht besser lösen, als das Dillashaw macht.
Ja, ganz im Gegenteil. Also du bist auch, ich finde, das können wir nicht ignorieren. Du hast gerade mir geschrieben, dass ich ganz oft ausgefallen bin, wohl bei Skype, dass du mich nicht verstanden hast.
Ja, jetzt die letzten 2, 3 Minuten warst du ab und zu mal ein paar Sekunden weg, ne?
Ja, okay, das können wir nicht ignorieren, das kannst du ruhig ansprechen. Bei mir ist das
Okay.
auch gerade passiert, was du über TJ gesagt hast. Aber ja, es ist. Er benutzt die Schlange quasi, er hat diese Waffe komplett entschärft. Dadurch,
Ja.
dass er dieses Schlangensymbol quasi adoptiert hat als sein Logo im
Markenzeichen,
Prinzip.
als ein
Ja, er
Markenzeichen, das
verkauft
kann man so.
T-Shirts, Team Killer
Ja.
Show und da sind Schlangen drauf und so. Er hat sich jetzt, das habe ich erst, das ist mir erst aufgefallen, als er den Gürtel sich, als er den Titel verteidigt hat jetzt am Wochenende und seine Arme hebt. Und er hat am rechten Bizeps, unten auf der Unterseite auch ein Schlangentattoo jetzt. Das ist, also wie kann man ihn denn aufziehen mit der Schlange, wenn, und Schlangen sind ja auch eigentlich ganz cool. Also
Ja.
Das ist, besser kann man das nicht lösen. Besser kann man das nicht lösen. Da
Ja, also.
ist überhaupt keine Schande so, und hätte er sich da jetzt für geschämt und das nie angesprochen und so, dann wäre das weiter, dann hätte das funktioniert. Die Leute könnten ihn damit aufziehen, aber dass er das so
Er
mit
geht da
offenen Armen
total,
begrüßt.
ja, total offensiv geht er damit um, und das ist natürlich,
Ja.
das war natürlich überhaupt nicht das, worauf Garbrandt abgezielt hat. Ne? Das ist ja völlig, für Garbrandt ist das total in die Hose gegangen. Ne? Also,
Und dann sitzt er da im Interview mit
tja,
seinem
also, aber
schlammen
insgesamt,
T-Shirt, ohne das anzusprechen, und grinst sich
ins,
einen ab.
ja, das habe ich auch gesehen beim Interview vom Kampf, ja, bei
Toll.
irgendeinem, wo war das, in der, bei irgendeinem, ja, bei irgendeinem Fernsehauftritt, ne, bei irgendeinem Interview war das, glaube ich. Ja, das war ganz witzig, ja, das ist mir auch sofort aufgefallen. Ja, aber man muss sagen, mit den zwei Siegen jetzt über Garbrandt, mit zwei echt deutlichen Siegen, noch deutlicher geht's kaum, hat Dillashaw eine ganz klare Duftmarke gesetzt jetzt, ne, in der Division, und spielt jetzt natürlich auch eine Rolle in der Diskussion um den Greatest of All Time im Bantamweight, ne? Und eben auch in der Pound-for-Pound-Liste aktuell. Das muss man wirklich so sagen. Also damit hat er eine ganz klare Duftmarke gesetzt, der Show.
Es tut mir leid, du bist wieder ausgefallen, aber ich glaube, du hast gesagt, so Greatest of All Time, was die Bantamweights angeht, da ist er jetzt in der Diskussion. Ach so, ich bin
Ja,
auch wieder weg.
du warst jetzt gerade schon wieder weg. Ich weiß nicht, was passiert.
Ja, weil ich habe auch nicht verstanden, was du gesagt hast. Vielleicht müssen wir die Episode gleich beenden, wenn das weiter so läuft. Ich hoffe, du verstehst mich jetzt, aber ich glaube, du hast
Ja,
gesagt,
ich höre dich.
dass es
Und schon bist du
bei
wieder weg.
T das bin ich wieder weg.
Jetzt bist du wieder da. Ja, ich hatte gesagt, dass das
Du hast
Dillashaw
von den
eben jetzt, eben jetzt eine Rolle spielt in den Pound-for-Pound-Rankings natürlich und auch in der Frage um den Greatest of All Time im Bantamweight.
Ja, sollen wir mal mit der Bantamweight-Diskussion anfangen vielleicht? TJ Dillashaw hat jetzt die meisten Siege, die meisten Kämpfe, die meisten Knockouts, die meisten Knockdowns, die meisten Significant Strikes und die meisten Post-Fight-Boni. Wir haben da schon ein bisschen drüber diskutiert und du hast gesagt, ja, Knockouts und Knockdowns sind nicht wirklich wichtig, Significant Strikes auch eigentlich nicht. Bei den, weil das
Ja, da ist der
stilabhängig ist,
Vincent
ne?
wieder weg.
Bin ich die ganze Zeit weg gewesen oder hast du so ungefähr verstanden, was ich gesagt
Vincent?
habe? Okay, ich glaube, wir müssen die Episode beenden.
Ja, du bist permanent weg. Ich weiß nicht, jetzt in den letzten 10 Minuten
Remo?
höre ich fast keine 3 Sätze am Stück mehr von dir, ohne dass du weg bist.
Ich glaube, wir müssen die Episode beenden. So geht das nicht.
Ja.
Ja, dann, ja, ich weiß nicht genau. Müssen wir die Diskussion wann anders führen? Auf jeden Fall ist das, kann man das sicher so festhalten, dass TJ Dillashaw in der Diskussion ist. Die Pound-for-Pound-Rankings, da ist er, da hat er sich sicherlich irgendwo einen Platz verdient. Es gibt 15 Plätze mit Siegen über Hennen Barrow, TKO-Siegen, einem ganz knappen Kampf mit Dominic Cruz, zwei absolut dominanten Performances. Also, naja, der erste Kampf war natürlich dann doch knapp, aber ich würde sagen, dass man in der Retrospektive TJ Dillashaw auch im ersten Kampf so ein bisschen, ja, ich glaube, man müsste sagen, wäre der Kampf noch etwas weiter gelaufen, dann wäre das wohl auch wieder für TJ ganz gut gegangen, denn er hat im zweiten Kampf gezeigt, dass er Cody Garbrandt ja, so ein bisschen, dass er seine Marke hat oder so. Ich bin nicht ganz sicher, wie da das Sprichwort ist. Jedenfalls macht TJ Dillashaw ein ganz, ganz gutes Argument dafür, dass er in die Pound-for-Pound-Rankings reingehört und zwischen ihm und Dominic Cruz ist es ja mittlerweile eine knappe Sache, was die Bantamweights angeht. Wer wohl das größte Bantam-Gewicht in der Geschichte der UFC ist. Da kann man drüber diskutieren, mittlerweile. Ich würde vielleicht sagen, Dominic Cruz hat da noch so ein bisschen die Nase vorn. Er hat natürlich Siege über Demetrius Johnson und TJ Dillashaw. Und das sind zwei riesige Argumente, aber er hat keine Siege gegen Hennen Barrow und natürlich die Niederlage gegen Cody Garbrandt in einer ganz dominanten Performance, die TJ Dillashaw ja jetzt zweimal nicht hatte.
Ja gut, dafür hat
Und
Dillashaw eben keinen
damit
Sieg
war
über
die
Demetrius Johnson und
Niederlage-Episode
hat selbst
geschlagen.
die Niederlage
Remo,
gegen
hast du
Cruz.
irgendwas verstanden von dem,
Also,
was ich gesagt habe?
ja, du bist ja immer mal wieder weg jetzt zwischendurch, aber du meintest ja, dass Dillashaw die Siege hat gegen Barrow und jetzt auch gegen Garbrandt, gegen den Cruz ja verloren hat. Andererseits muss man eben auch wieder sagen, dafür hat Cruz eben Demetrius Johnson besiegt. Und ich weiß nicht, ob es irgendwas Höherwertigeres gibt als einen Sieg gegen Demetrius Johnson.
Ja.
Und in diesen Gewichtsbereichen. Und hat eben noch dazu TJ Dillashaw auch selbst besiegt. Noch dazu war er, glaube ich, länger Champion als Dillashaw ist jetzt insgesamt ist Dominic Cruz und hat sich immer wieder zurückgekämpft nach schwersten Verletzungen und langen Pausen. Also für mich ist Cruz von der Legacy her im Bantamweight immer noch etwas vor Dillashaw anzusiedeln.
Genau, aber wir einigen uns darauf, dass die Diskussion jetzt geführt werden darf.
Natürlich. Dillashaw ist auch auf einem guten Weg. Ich meine, er ist noch nicht so alt. Wenn er das jetzt noch ein, zwei, drei Jahre halten kann, dann wird er auch von der Legacy her Cruz zwangsläufig überholen, weil ich nicht davon ausgehe, dass Cruz noch großartig was reißen kann. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn überhaupt noch mal im Oktagon sehen. Allein schon seiner Verletzungen wegen. Also war er jetzt wieder verletzt und ich bin mir nicht sicher, ob er da seinen Körper jetzt nochmal so in Schuss bringen kann, dass wir nochmal im Oktagon sehen. Geschweige denn, dass er jetzt noch über ein paar Jahre ein paar ordentliche Kämpfe abliefert. Kann ich mir fast nicht vorstellen.
So, das geht überhaupt nicht. Also ihr Zuhörer habt das Problem jetzt nicht,
Ich
dass
verstehe das nicht. Das ging die ganze Zeit, jetzt seit 10 Minuten etwa, 10, 15
ja.
Minuten.
Ach, seit
Also.
10, 15 Minuten sogar schon. Bei mir ist es erst so seit 4, 5. Ja, also das ist jetzt natürlich schwierig, wenn ich nur so in Teilen höre, was du sagst. Wir wollen beide, wir einigen uns darauf, die Diskussion darf geführt werden. Cruz hat wahrscheinlich noch die Nase vorn. TJ Dillashaw ist auf einem guten Weg. Cruz hat vielleicht noch einen Kampf in sich. Er hat gesagt, jetzt am Wochenende hat er gesagt, dass er bereit ist, dass er kämpfen kann. Und es besteht eigentlich keine Frage, dass der Henry Cejudo-Kampf für TJ Dillashaw jetzt uninteressant ist, sagen wir mal so. Er kann natürlich, wenn Henry Cejudo hochkommt, seinen Titel nur verteidigen, nicht Double Champ werden und haushoher Favorit wäre er wahrscheinlich auch. Da ist dann das Rematch mit Dominic Cruz viel attraktiver für sein Vermächtnis und das wollen wir auch alle sehen und wir hoffen, dass das zustande kommt und damit würde ich sagen, beenden wir die Episode. Richtig?
Ja, also das mit Cruz sehe ich eigentlich genauso.
Remo?
Ja, also das mit Cruz sehe ich eigentlich genauso, muss ich sagen. Ein Rematch gegen Cruz wäre viel lukrativer und auch viel interessanter, auch für mich und bestimmt auch für viele andere Fans, als ein Kampf mit Cejudo. Also Cejudo ist halt Titel hin oder her als Gegner jetzt nicht so interessant, glaube ich. Also Cruz wäre da schon die bessere Alternative. Zumal da eben auch noch eine Rechnung offen ist. Ne?
Okay, wir machen hier
Dillashaw
Schluss, oder?
hat den ersten Kampf verloren. Nicht ganz unumstritten. Aber könnte das jetzt wieder gerade biegen. Ne? Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass Cruz Körper tatsächlich nochmal ein komplettes Trainingscamp überstehen kann, verletzungsfrei.
So, wir müssen hier aufhören. Hörst du mich? Remo.
Ach, jetzt ist er wieder da. Schau, schau.
Remo.
Ja, ich höre dich doch.
Ja, wir hören auf, oder?
Ja, ich glaube, das hat wirklich keinen Zweck mehr hier. Du bist mehr
Nee.
weg, als du da bist
Ja.
zurzeit. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt.
Aus die
Aber
Maus. Bis nächste Woche, Freunde.
genau, dann führen wir die Diskussion einfach beim nächsten Mal weiter.
Jo.
Und dann schauen wir.